Diese Folge des Krebs-Podcasts wird unterstützt durch die MSD Sharp und Dome GmbH und die Eisai GmbH. MSD und Eisai sind jedoch nicht für den Inhalt des Vortrags verantwortlich. Thema und Inhalt obliegen der wissenschaftlichen Freiheit der Referenten. Liebe Ärztinnen, liebe Ärzte, ich freue mich sehr, Sie zu unserer neuen Podcast-Serie begrüßen zu dürfen. Es handelt sich um ein Fortbildungsmodul über gynäkologische Tumorerkrankungen und beginnen werden wir diese Serie mit dem Endometriumkarzinom. Lieber Professor Sihuli, ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen und begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer Podcast-Folge Endometriumkarzinom. Wir haben in den letzten beiden Folgen viel gelernt über die Diagnostik und auch die Therapie. Das Endometriumkarzinom hat insgesamt eine ganz gute Prognose. Trotzdem ist das Thema der Nachsorge ein ganz zentrales bei allen Tumorerkrankungen und wir versuchen auch durch viele Aktivitäten das mehr und mehr in den klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkt zu rücken. Fangen wir vielleicht an mit den Komorbiditäten und der Polypharmazie. Wir haben eingangs gehört, wir haben eben häufig polymorbide Patientinnen mit einem hohen BMI, mit einer Adipositas per magna, mit einer Hypertonie, die alle medikamentös behandelt werden. Darüber haben wir uns in den letzten Jahren vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht. Wenn die Patientin vor uns sitzt, zum ersten Mal in der Nachsorge, wo sollten wir da unseren Fokus drauf legen?
Als ich mir gerade die Frage gestellt habe, habe ich mich an meine Mutter erinnert. Und es ist immer schön, an seine Mutter sich zu erinnern. Und meine Mutter hatte Endometriumkarzinom und hatte 25 verschiedene Tabletten. Und man hat früher mal gedacht, dass wenn jemand mehr als 5 Tabletten nimmt, dass die Prognose schlecht ist. Und neue Untersuchungen zeigen aber, dass die alleinige Anzahl von Komorbiditäten und auch von Medikamenten nicht ausreicht, den Gesundheitsstatus und auch die Prognose alleine zu beschreiben. Weil häufig sind es die falschen Tabletten. Und häufig ist es auch so, dass die Komorbiditäten gar nicht in ihrer Ausprägung tatsächlich die Gesamtprognose beeinflussen. Und so war es auch bei meiner Mutter, die über viele Jahre eben die Tabletten gesammelt hat von verschiedensten Ärzten und kein Arzt sich getraut hat, die Tabletten abzusetzen. Und wir eigentlich eher davon ausgehen, dass eine Frau, die 25 Tabletten einnimmt, eine absolut gesunde Frau sein muss. Weil wie verträgt die 25 verschiedene Tabletten inklusive den Wechselwirkungen? Also ja, kann man eher andersrum gehen und sagen, die Frau, die viel nimmt, die ist eher resilient. Was nicht heißt, dass in der Nachsorge ich sehr gerne erstmal so ein Clearing machen möchte. Was ist das für eine Patientin und was hat sie denn bisher durchlaufen? Und jetzt haben wir die Operation durchgeführt, wir haben vielleicht die Chemotherapie durchgeführt. Aber als erstes würde ich gerne wissen, wie ist der Diabetes? Ist der optimal eingestellt? Wie ist das HbA1c? Wie ist denn der Hypertonus eingestellt? Und wie ist die Echokardiographie des Herzens oder der Karotisgefäße? Weil wir wissen, dass Frauen mit Endometriumkarzinom ein sehr hohes kardiovaskuläres Begleitrisiko haben. Und deswegen ist das, denke ich, gerade dann wichtig in der Nachsorge, erstmal zu schauen, wo bin ich, welche Risiken habe ich und was könnte ich sekundär und tertiär als Prävention einstufen. Und deswegen ist das mir so wichtig, dass wir eben etwas gegen den Nihilismus machen, dass die Frauen eben viel zu krank sind. Sie sind nicht viel zu krank, sie sind häufig eben nicht gut begleitet. Und es klingt ja immer so, jetzt haben wir die Gebärmutter entfernt und das war's und jetzt kann die 100 Jahre alt werden. Ja, kann sie potenziell, aber nicht, wenn sie einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder eine Embolie bekommt. Und deswegen denke ich, die Nachsorge beim Endometriumkarzinom im Gegensatz zu vielen anderen Nachsorgen eben immer eine ganzheitliche. Und was mir auch immer auffällt, ist, dass diese Patienten schlecht informiert und aufgeklärt sind. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir wenig Materialien haben und wir das ändern müssen. Es hängt vielleicht auch daran, dass diese Frauen häufig nicht in Selbsthilfegruppen und Initiativen organisiert sind. Und wir wissen auch, dass diese Patientinnen häufig nicht an ein Zentrum angebunden sind. Und ich sage Zentrum nicht unbedingt als Gebäude, sondern in einem Netzwerk. Und was wir sehr häufig machen, ist, dass wir diesen Patienten eben die Mikrosatelliteninstabilität erstmal erklären und auch untersuchen. Und das ist ja auch das, was die Leitlinie sowohl national als international empfiehlt, dass eine genetische Beratung erfolgen sollte, um hier beispielsweise ein Lynch-Syndrom, was natürlich relevant für die Patientin, aber auch für die Angehörigen ist. Und man kann annäherungsweise das im Gewebe untersuchen, die Immunhistochemie und zu schauen, ob die Proteine ausfallen. Aber besser ist natürlich gleich in die Genetik zu gehen und dann das Lynch-Syndrom auszuschließen, was eben mit anderen Tumoren, mit Ovarkarzinom, mit Kolonkarzinom, mit Glioblastom, aber auch mit anderen soliden Tumoren assoziiert sein kann und das natürlich Einfluss auf die Vorsorge hat. Das heißt, in der Nachsorge sollten wir entschleunigen, sollten versuchen, den Gesundheitsstatus zu reflektieren, in ihm auch zu optimieren, indem wir Empfehlungen geben zur Ernährung, Empfehlungen geben für die Bewegung. Das müssen nicht wir selber alles sein, aber dass man etwas in die Hand kriegt und versucht eben, das Rezidivrisiko so klein wie möglich zu halten, weil das wissen wir, dass eben Gewichtsreduktion und Bewegungszunahme das Rezidivrisiko bei nahezu allen soliden Tumoren reduzieren kann, beim Mammakarzinom, aber auch beim Endometriumkarzinom. Und dann geht es weiter, dass in der Nachsorge wir Dinge untersuchen sollten, die eben einfach sind. Das ist der allgemeine körperliche Status. Wir schauen nach, ob es Lymphödeme gibt. Wir schauen nach, ob es eben Probleme gibt mit der Scheide durch die Bestrahlung, durch die Operation. Und dass wir auch versuchen zu verstehen, ob wir Dinge unterstützen können bei Inkontinenz oder bei Konstipation. Und deswegen sind wir auch so bedacht, dass die Operation so schon wie nur möglich ist. Aber wenn wir Frauen untersuchen, und das haben wir in der Charité gemacht, dass wir die Patienten nachuntersucht haben und nahezu jede Patientin, die klassischerweise lymphödemiert worden ist, die insbesondere kombiniert mit Bestrahlung behandelt worden ist, haben nahezu alle Lymphödeme. Und wir wissen, dass wenn ein Lymphödem am Arm auftritt, das einige Wochen dauert, bis die Patientin das den Ärzten mitteilt. Aber bei dem Bein wissen wir, dass das manchmal ein Jahr dauert. Und wenn das chronifiziert, dann wird es auch problematisch, mit Lymphdrainagen oder Stromversorgung entgegenzuwirken. Das heißt, das ist ganz relevant, dass wir genau diese Dinge uns anschauen und dann eben die Möglichkeiten mit den anderen Professionen, die Patienten mit zu begleiten. Also Gesundheitsstatus verbessern, ihn stärken und eben die Nebenwirkungen erkennen und sie begegnen. Und die Patienten auch nicht einfach routinemäßig in eine kontrastmittelunterstützte Radiografie schicken. Routinemäßige CTs, routinemäßige MRTs sind nicht notwendig. Aber was man machen sollte, die vaginale Sonographie, die abdominale Sonographie, um auch zu schauen, ob da Nierenstau ist. Und insbesondere die Inspektion der Scheide. Das ist so relevant. Und die Palpation der Lymphknoten. Und das regelmäßig, innerhalb der ersten 3 Jahre, 3-monatlich, dann halbjährlich. Und wir sind ja auch im Rahmen unserer Cancer Survivorship Klinik sehr engagiert. Wir sind der Meinung, lebenslang.
Achtung, das nächste Highlight. Was ist für Sie einer der wichtigsten Dinge, die neu in der Nachsorge sind?
Das Wichtigste, meiner Meinung nach, was noch nicht drin ist, aber rein muss, ist einmal, dass die Nachsorge lebenslang passieren sollte. Und zweitens, das ist drin, dass die Patienten natürlich genetisch beraten werden sollten, wenn das nicht schon während der klassischen Diagnostik- oder Therapiephase passiert ist. Um einmal das Risiko für sich im Sinne des Lynch-Syndromes, das heißt, wenn Patienten ein Lynch-Syndrom haben und das Endometriumkarzinom frühzeitig erkannt worden ist, im Stadium 1, haben sie natürlich weiterhin ein Risiko fürs Kolonkarzinom und für andere Tumoren. Und deswegen ist das Sekundärprävention natürlich auch relevant für die Familie.
Lebenslang, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die erste Nachsorge, ab wann? Ab wann nach der Therapie sollte die erste Nachsorgeuntersuchung erfolgen?
Ich würde die eigentlich so bald wie möglich machen, um die Patienten zu onboarden. Weil es gibt so viele Dinge, die wir nicht erklärt haben. Es sind so viele Dinge passiert, die Die Patientin ist gelähmt. Sie hat damals das auch nicht verstanden, dass wir einfach mal das erste Nachsorgekonzept so fokussieren, Dinge aufzuarbeiten. Was habe ich operiert? Was ist passiert? Was passiert denn im Bauch, wenn die Gebärmutter und die Eierstöcke nicht mehr da sind? Was bedeutet das, wenn Lymphknoten operiert worden sind? Wie viele Lymphknoten sind denn noch da? Und was kann ich tun, damit diese Erkrankung nicht wieder auftritt? Wann war meine letzte Mammographie? Wann war meine Koloskopie? Dass wir auch verstehen, dass Nachsorge auch etwas mit Verantwortung und mit sich positionieren zu tun hat. Und dass wir auch verstehen, wer soll denn in das Nachsorgekonzept eingebunden werden? Wer sind denn meine Ärzte? Wo schicke ich welche Informationen hin? Und was habe ich noch vor? Und es kann nicht sein, dass die Patientin überall ist, aber wir nicht begleiten die Informationen und auch, was wann passiert.
Vielleicht nochmal wirklich auf diese genetische Belastung zurückzukommen. Wir hatten es angedeutet, wir wissen mittlerweile, dass es bestimmte Patientinnen gibt, die ein höheres Risiko haben für so ein Lynch-Syndrom. Wer muss denn diese genetische Untersuchung bekommen? Oder wem raten Sie sie an?
Eigentlich wird empfohlen, dass alle Patientinnen mit einem Endometriumkarzinom einmal die Bethesda-Kriterien überprüft bekommt. Das sind Kriterien, wo man nach Auffälligkeiten mit Endometriumkarzinom, Ovarialkarzinom, Kolonkarzinom schaut. Das sind also Fragen, so ähnlich wie wir das BRCA haben. Und dass eben gerade dann, wenn wir in der Gewebeanalyse eine Mikrosatelliteninstabilität gesehen haben, dass genau diese Patienten unbedingt eine genetische Beratung erhalten sollten, um das auch zu schauen, ob es ein sogenanntes Pseudolynch, das ist eben epigenetisch, also entstanden, oder tatsächlich in der Keimbahn mit diesen MSH- und MLH-Proteinen fixiert ist.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Sie hatten am Anfang auch gesagt, wenn wir dann über die Rezidiverkennung sprechen, CT-MRT ist nicht notwendig. Ab wann ist es denn notwendig?
Immer dann, wenn ich den Verdacht habe, dass die Gebärmuttererkrankung wieder aufgetreten ist, dann macht es Sinn, natürlich Diagnostik anzuschließen. Und da gibt es ja letztendlich zwei Phänotypen. Die eine kommt mit einem Scheidendom-Rezidiv, weil plötzlich die Blutung da ist oder Schmerzen im Becken auftreten und man einen resultierenden Nierenstau sieht oder ein Lymphödem entsteht. Und dann gibt es Patienten, die eben auffällig werden durch Beschwerden im Oberbauch oder mit Dyspnoe. Und dann ist klar, dass man ein CT und des Thorax und des Abdomens anschließt. Und das mit der gynäkologischen Allgemeinuntersuchung, mit der Vaginalsonographie ergänzt. Also immer dann, wenn ich einen Verdacht habe, dann sollte ich in die Diagnostik. Sollte
invasive Diagnostik erfolgen. Ein Stichwort vielleicht noch, Tumormarker. Hört man auch immer wieder, wenn ja, welcher und wann sollte was abgenommen werden?
Wenn wir den Verdacht haben, dass ein Tumor aufgetreten ist, dann macht es Sinn, dass man natürlich auch sich anschaut, ob es indirekte Parameter gibt. Indirekte Parameter können sein die Anämie. Indirekte Parameter können sein, dass eben bestimmte Biomarker, ich möchte die gar nicht immer Tumormarker nennen, erhöht sind. Und das können Biomarker sein, die das Peritoneum reflektieren. Das ist das CA125. Und es können Biomarker sein, die eben im Müller-Misch-Epithel letztendlich lokalisiert sind, wie das HE4. Und es können aber auch unabhängige und unspezifische Proliferationsbiomarker sein, wie die Laktatdehydrogenase. Das heißt, das würde ich immer additiv informativ machen. Es macht aber keinen Sinn, das CRT25 als Routinemarker zu nehmen, um dann in die Diagnostik zu gehen, weil die Biomarker CRT25 können bei einem serösen papillären Karzinom erhöht sein, aber aufgrund der Tatsache, dass in der Regel keine Aszitis vorliegt, aufgrund der Tatsache, dass die Proliferation häufig eher gering ist, ist der CRT25 nicht so verlässlich wie beim klassischen serösen High-Grade-Ovarialkarzinom. Und deswegen ist die allgemeine Empfehlung, klassische Tumormarker nicht als Grundlage einer Monitoring- oder Therapiestrategie zu nehmen, aber additiv informativ halte ich das für hilfreich.
Das war mir wichtig, das nochmal festzulegen. Ähnlich wie beim Ovarialkarzinom, eine tumormarkergetriggerte Nachsorge sollte nicht stattfinden und bietet auch in keinen Analysen, die wir so haben, einen Überlebensvorteil. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, wo man zusätzliche Informationen bekommen kann, die aber nicht nur auf das CR125 bezogen sind, sondern auf viele andere Marker auch. Wir kommen auch schon wieder zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Professor Sihuli, auch hierzu zum Langzeitüberleben und auch der Nachsorge. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit Ihnen. Vielen Dank.